Willkommen bei Kontext TV. Vor knapp 2 Jahren hat die UN-Vollversammlung den Zugang zu sauberem Wasser und zu Sanitäreinrichtungen zu einem Menschenrecht erklärt, nach langen Kämpfen sozialer Bewegungen. Doch nach wie vor haben fast 900 Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Wasser.
Die Übernutzung und Verschmutzung von Süßwasserreserven durch Industrie und Landwirtschaft, der Klimawandel sowie Privatisierung und Landraub gefährden die Zukunft der Wasserversorgung, vor allem für die ärmsten Menschen im globalen Süden.
Mit der Zukunft der Wasserversorgung beschäftigten sich in Marseille vom 12. bis 17. März parallel 2 große Foren, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Zum einen das Weltwasserforum, das 1997 auf Initiative der großen Wasserkonzerne Vivendi, Veolia und Suez gegründet wurde und neben privaten Unternehmen auch UN-Behörden und Regierungen einschließt. Dieses Forum sieht sich seit seiner Gründung zunehmender Kritik ausgesetzt, weil es einseitig privaten Profitinteressen diene und keine politische Legitimation besitze.
Aus diesem Grund fand nun zum 3. Mal parallel das alternative Weltwasserforum statt, an dem Nichtregierungsorganisationen, soziale Bewegungen und Wasseraktivisten aus der ganzen Welt teilnahmen. Kontext TV war vor Ort und sprach mit Teilnehmenden beider Foren, darunter Maud Barlow, Aktivistin, UN-Beraterin und Trägerin des Alternativen Nobelpreises. Doch zunächst einige andere Stimmen vom alternativen Weltwasserforum.
Das Forum ist ein Ort, an dem man sich austauschen kann und Menschen die Chance bekommen, ihre Meinung auszudrücken und mit anderen zu teilen. Das ist sehr wichtig. Doch zur selben Zeit wissen wir, dass ein offizielles Weltwasserforum stattfindet, an dem gewöhnliche Menschen nicht zugelassen sind und deren Stimme nicht erhört wird. So können wir wenigstens hier beim alternativen Weltwasserforum unsere eigene Agenda setzen, alternative Lösungen zur Wasserkrise oder dem Klimawandel diskutieren.
My name is Alexa Buata. I'm French-Palestinian.
Ich und meine Kollegen aus Palästina sind hier, um die Menschen über Israels Verstöße gegen das Recht auf Wasser in Palästina zu informieren. Im Westjordanland herrscht eine humanitäre Krise. Sie ist künstlich erzeugt, also nicht durch Ressourcenknappheit zu erklären, sondern durch Israels Politik. Zum Beispiel benötigt man im Westjordanland für den Bau von Infrastruktur die Genehmigung Israels. Diese Genehmigungen werden in 95% der Fälle nicht erteilt. Das führt zu einer humanitären Krise. Und sowohl die Palästinenser als auch Nichtregierungsorganisationen sind gezwungen, die benötigten Anlagen ohne Erlaubnis zu bauen. Israel zerstört sie dann immer wieder unter dem Vorwand, es gebe keine Genehmigung der israelischen Verwaltung. Auch diejenigen, die den Konflikt zwischen Israel und Palästina gut kennen, sind oft nicht über die Wasserproblematik im Bilde. Sie kennen vielleicht die Situation der Flüchtlinge, der Grenzen, der Sicherheitsmaßnahmen in Jerusalem, aber den meisten ist die Wassernotlage unbekannt. Dabei handelt es sich um ein Problem, das dringend gelöst werden muss. Das alternative Forum ist eine Plattform, wogegen die Privatisierung des Wassers mobilisiert werden kann. Unser Anliegen ist es, zu zeigen, dass das brasilianische Volk gegen die Privatisierung ist, dass wir von Via Campesina, die Gewerkschaften und NGOs in Brasilien gegen die Privatisierung des Wassers aktiv sind. Wasser und Energie sind keine Waren. Indigene Bevölkerung und Bewohner der Flussufer dürfen nicht verkauft werden.
The bottled water company, they work together with the big private sector players like Veolia.
Die großen Flaschenwasserproduzenten arbeiten mit Konzernen wie Veolia zusammen, um die Menschen an die Vorstellung zu gewöhnen, Wasser zu kaufen. Sie untergraben also die Idee des Wassers als öffentliches Gut und noch viel schlimmer, sie kaufen Land auf, zum Beispiel in Brasilien, in dem sich Wasservorräte befinden. So wird Wasser privatisiert, nämlich durch die Privatisierung der Quelle. Das ist sehr gefährlich.
Mein Name ist Gerlinde Schermer, ich komme vom Berliner Wassertisch. Wir haben den ersten erfolgreichen Volksentscheid in Deutschland hingelegt, in Berlin mit 666.000 Stimmen der Berlinerinnen und Berliner. Das sind so circa 27% aller Abstimmungsberechtigten erreicht, dass der geheime, bis dato geheime Vertrag der Privatisierung der Hälfte der Berliner Wasserbetriebe offengelegt wird. Und das ist ein ganz toller Erfolg und damit kommen wir her, um den anderen auch zu zeigen, was in diesem Vertrag drinsteht.
Beim diesjährigen Weltwasserforum stellte die UNESCO ihren 4. Wasserentwicklungsbericht vor. Der Bericht warnt, dass eine Fortschreibung des bisherigen Ressourcenraubbaus in vielen Regionen der Erde bis 2050 zu verschärfter Wasserknappheit und gewaltsamen Konflikten führen wird. Wir sprachen mit dem Leiter des UNESCO-Wasserprogramms und Herausgeber der Studie, Olcay Ünver, darüber, wo er die Verantwortung für die Lösung der sich abzeichnenden Wasserkrise sieht.
It is the responsibility of the governments to take measures to regulate and to judge if involving private sector one way or another.
Es ist die Verantwortung von Regierungen, die notwendigen Maßnahmen und Regulierungen zu ergreifen. Sie müssen entscheiden, ob sie es für sinnvoll erachten, private Wasserunternehmen zu beauftragen, um die Bevölkerung, insbesondere die armen und unterprivilegierten Schichten, mit Wasser zu versorgen. Das ist absolut die Verantwortung der jeweiligen Regierung.
Kritiker des Weltwasserforums betonen, dass das Forum von den Profitinteressen der großen Wasserkonzerne bestimmt sei und sprechen ihm jede politische Legitimation ab. Wir fragten Olcay Unver, wie er zu der Kritik am Forum steht, dessen Rat er selbst 8 Jahre lang angehörte und warum die UNESCO das WWF zur Präsentation ihrer Studie gewählt hat.
From a UN perspective, this is not a UN platform. This is not binding.
Von einer UNO-Perspektive ist das offizielle Weltwasserforum keine UN-Plattform. Was hier geschieht, ist für niemanden bindend. Die Entscheidungen und Deklarationen des Weltwasserforums sind nicht verbindlicher als jede andere NGO-Konferenz.
Die aktuelle Wasserkrise geht auf jahrzehntelangen Raubbau zurück. Die weltweite Übernutzung des Grundwassers hat sich zwischen 1960 und 2000 mehr als verdoppelt. Eine aktuelle Studie von Wasserunternehmen und der Weltbank stellt fest, dass im Jahr 2030 die globale Wassernachfrage das Angebot um 40% überschreiten wird. Viele Flüsse, die wichtigste erneuerbare Wasserreserve für Menschen, stehen durch abschmelzende Gletscher, leergepumpte Grundwasserspeicher und Verschmutzung vor dem Kollaps. Nach Angaben der Zeitschrift Nature leben 80% der Weltbevölkerung an Flüssen, deren Wasserversorgung hochgradig bedroht ist.
In Marseille sprachen wir mit der renommierten Wasseraktivistin Maud Barlow. Barlow ist Vorsitzende der größten kanadischen Bürgerrechtsorganisation Council of the Canadians und Gründerin vom Blue Planet Project. 2005 erhielt sie den alternativen Nobelpreis. Im Jahr 2008-2009 war sie Beraterin des Präsidenten der UN-Generalversammlung in Wasserfragen. Sie ist Autorin und Co-Autorin von 16 Büchern, darunter der internationale Bestseller Blue Covenant, The Global Water Crisis and the Coming Battle for the Right to Water. Willkommen bei Kontext TV, Maud Barlow. In den letzten Jahren haben wir in vielen Teilen der Erde Wasserknappheit, Dürren und das Austrocknen von großen Seen erlebt. In Afrika, Asien, Lateinamerika, aber auch in Teilen der USA und in Südeuropa. Trocknet der Planet aus? Und wenn ja, warum?
The world is running out of clean water. We were all taught as children.
Unserer Erde geht das saubere Wasser aus. Als Kinder hat man uns beigebracht, das könne nie passieren. Man erklärte uns richtigerweise, dass der Wasserkreislauf eine bestimmte Wassermenge enthalte. Diese sei zwar gering im Vergleich zur Gesamtmenge auf der Erde, könne aber nicht verloren gehen. Sie durchlaufe immer wieder den Wasserkreislauf und man könne damit machen, was man wolle. Die Lehrer haben uns nicht angelogen, aber was sie sagten, war falsch. Entweder verschmutzen wir das Wasser oder wir pumpen die Flüsse und das Grundwasser leer. Vor 30 bis 40 Jahren hatten wir noch gar nicht die Technik, um das in diesem Rhythmus zu tun. Mit diesem Wasser bauen wir entweder Lebensmittel für den Weltmarkt an und exportieren es als virtuelles Wasser, oder wir transportieren Wasser vom Festland in die Megastädte, von wo es als Abwasser in die Meere fließt. Wie eine neue Studie zeigt, wird der Anstieg des Meeresspiegels nur zum Teil vom Klimawandel verursacht. Mindestens ein Viertel dieses Anstiegs kommt daher, dass wir aufgrund der Industrie und der intensiven Landwirtschaft Wasser vom Festland in die Meere leiten. Wir müssen uns klar machen, das Wasser befindet sich noch irgendwo auf dem Planeten, aber es ist entweder verschmutzt, in den Weltmeeren oder in Lebensmitteln und anderen Waren gespeichert, sodass wir es nicht mehr zurückbekommen. Die Dürren, die unsere Erde heimsuchen, sind keine zyklischen Phänomene, sondern Teil einer Krise. Der Wasserbedarf steigt steil an, während das Angebot stark zurückgeht. Das nennt man exponentielle Ausbeutung der Ressourcen. Ich vergleiche das oft mit einer randvollen Badewanne, aus der viele Leute gleichzeitig mit Strohhalmen trinken. Den Leuten sind die Augen verbunden und sie trinken immer weiter und es scheint genug Wasser für alle da zu sein, bis plötzlich für keinen mehr Wasser da ist. So steht es um das Grundwasser und wir haben das noch nicht verinnerlicht. Wir sind mit dem Mythos vom Überfluss groß geworden und dachten, das Wasser würde uns nie ausgehen. Aber wenn wir nicht ganz schnell umdenken, dann wird daraus viel Leid entstehen.
Maud Barlow, you already touched the issue. In your books you talk a lot about the
Sie haben in Ihren Büchern viel über das Thema Grundwasser und Aquifere geschrieben. Was genau sind Aquifere und warum ist es gefährlich, sie leer zu pumpen?
Aquifere sind unterirdische Wasserquellen, sozusagen Wasserbecken unter der Erde. Sie können offen oder geschlossen sein oder zu unterirdischen Flüssen gehören. Da sie kartografisch nicht vollständig erfasst sind, wissen wir nicht genau, wie sie sich regenerieren. Sicher ist aber, dass wir ihnen oft auf sehr unnachhaltige Weise Wasser entnehmen. Eine weltweite Grundwasserstudie hat kürzlich herausgefunden, dass sich die Grundwasserentnahme alle 20 Jahre verdoppelt. Und in vielen Teilen der Welt droht der Grundwasserspiegel tatsächlich auf Null zu sinken, da wir das Wasser schneller abpumpen, als es sich wieder auffüllen kann. Wenn es nachfließen kann, was normalerweise möglich ist, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn das nicht mehr möglich ist, sind wir wieder bei meiner Badewannenmetapher. Das Wasser ist weg und es wird auch nicht wiederkommen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass unsere Brunnenbohrtechnologie heute viel weiterentwickelt ist als früher. Manche Brunnen sind so tief, wie Wolkenkratzer hoch sind und saugen das Wasser aus der Erde. Der Ogallala-Aquifer in den USA war einmal der größte Aquifer der Welt. Das ist Vergangenheit. Die dortige Lebensmittelproduktion ist nur noch halb so hoch wie in den 1980er Jahren. 200.000 Brunnen pumpen daraus rund um die Uhr Wasser nach oben. Der Aralsee in der ehemaligen Sowjetunion, der früher wegen seiner Größe als Binnenmeer bezeichnet wurde, ist verschwunden, weil man ihm für den Baumwollanbau in der Wüste sein Wasser entzogen hat. Der Tschadsee in Afrika ist ebenfalls verschwunden. Wir können große Gewässer zerstören, indem wir sie unablässig anzapfen. Und wir müssen uns das eine Lehre sein lassen, sonst passiert es immer wieder. Selbst Entwicklungshelfer und Menschenrechtsaktivisten sprechen immer noch davon, mehr Brunnen zu bauen. Das mag eine Teillösung für bestimmte Gebiete sein, aber die eigentliche Antwort ist, Wasserquellen zu schützen und ihre übermäßige Ausbeutung zu verhindern.
Sie haben das Thema virtuelles Wasser bereits angeschnitten. Ein durchschnittlicher Europäer verbraucht im Schnitt bis zu 30 Mal mehr Wasser durch den Import von Gütern als durch den Gebrauch von Leitungswasser. Was hat es mit diesem importierten oder wie man sagt virtuellen Wasser auf sich?
Virtual water is the most important concept for us to try to understand. Virtual water is the water embedded in everything that we have, all the food that we eat, how much water it took to produce the food.
Virtuelles Wasser ist das zentrale Konzept, das wir verstehen müssen. Es ist das Wasser, das in allen Dingen unseres Lebens enthalten ist. Zum Beispiel das Wasser, das zur Herstellung unserer Nahrung verwendet wurde. Wenn in einer vierköpfigen Familie jeder ein kleines Steak zum Mittag isst, konsumieren sie den Inhalt eines olympischen Schwimmbeckens. Das müssen wir uns einhämmern. Bei der Berechnung unseres täglichen Wasserverbrauchs wird virtuelles Wasser nicht mitgerechnet, sondern nur das im Haushalt benutzte Wasser. Seit mindestens 10 Jahren erklären die Vereinten Nationen und alle Experten uns immer, dass wir täglich 400 Liter pro Kopf verbrauchen. Natürlich verbraucht die Hälfte der Weltbevölkerung längst nicht so viel und die andere Hälfte oder das obere Drittel entsprechend mehr. Eine neue Studie aber hat das virtuelle Wasser berücksichtigt, also das Wasser, mit dem unsere Güter und Dienstleistungen, Strom, Nahrung, Computer und so weiter produziert werden. Demnach beträgt unser Durchschnittsverbrauch pro Kopf 4.000 Liter, also das Zehnfache. Und auch hier ist die halbe Weltbevölkerung nicht mitgerechnet, weil sie nicht am Massenkonsum teilnimmt. Unser Lebensstil verschlingt gigantische Wassermengen. Daher sehe ich eine enge Verbindung zum Freihandel und zum ungebremsten Wachstum. Denn hier gilt: immer weiter wachsen, mehr Dinge, mehr Handelsabkommen, den Unternehmen mehr Rechte einräumen, weniger Möglichkeiten für Regierungen, lokale Ressourcen zu schützen. Das ist zerstörerisch, weil dabei Wasser in einem bestimmten Einzugsgebiet entnommen wird, um damit etwa Nahrungsmittel herzustellen, die nicht nur außerhalb dieses Einzugsgebiets, sondern auch außerhalb des jeweiligen Landes verkauft werden. Man bittet mich oft, ein Beispiel für gute Wasserwirtschaft zu geben. Und dann sage ich meistens, auf den ersten Blick ist das Europa. Europa hat dem Rest der Welt etwas voraus, weil es den Wassermangel als Problem erkannt und im Jahr 2000 ein Abkommen zur Verwaltung von Einzugsgebieten geschlossen hat. Länder mit einem gemeinsamen Einzugsgebiet müssen gemeinsam dafür die Verantwortung tragen und sich darum kümmern. Aber Europa kann sich das nicht zuletzt deswegen leisten, weil es reich genug ist, um virtuelles Wasser in Form von Lebensmitteln, Blumen, Computern und vielem anderen aus Ländern zu importieren, die für die Herstellung ihr knappes Quellwasser verwenden. Großbritannien zum Beispiel importiert 2/3 des virtuellen Wassers, das es verbraucht. Daher müssen wir aufhören, Wasser nur unter dem Aspekt des unmittelbaren Tagesbedarfs zu betrachten. Ein Anlageexperte hat einmal zu Recht gesagt, dass die Kriege um Wasser künftig nicht auf dem Schlachtfeld stattfinden werden, sondern auf den Getreide- und Aktienmärkten, also innerhalb des Welthandelssystems. Dabei geht es um Wasser als Ausgangsstoff für ein lukratives Geschäft, vor allem mit Lebensmitteln, was hochgefährlich ist.
Welche Rolle spielt der Klimawandel in Bezug auf die globale Wasserkrise?
It's really interesting. We all know that global warming from fossil fuels over use of fossil fuels and greenhouse gas emissions is affecting water.
Wir alle wissen ja, dass der von fossilen Brennstoffen und Treibhausgasemissionen hervorgerufene Klimawandel sich auf das Wasser auswirkt, weil sich mit der Erwärmung der Atmosphäre auch das Wasser erwärmt. Die Eisdecken auf den Seen werden dünner und überall auf der Welt schmelzen die Gletscher. Wahrscheinlich werden im Laufe eines Jahrhunderts alle Gletscher der Welt wegschmelzen. Also betrifft die Erderwärmung auch das Wasser. Nur wenige wissen aber, dass sich unsere Wasserwirtschaft auch auf das Klima auswirkt. Denn wenn man Wasser aus einem Einzugsgebiet entfernt, dann wird dadurch der Wasserkreislauf gestört. Ein Freund von mir, der Wissenschaftler ist, verdeutlicht das mit Hilfe bunter Folien. Erst zeigt er eine gelbe Folie und erklärt, das ist die Sonne. Dann schiebt er eine blaue Folie darüber und sagt, das Blau des Wassers und das Gelb der Sonne ergeben das Grün der Pflanzen. Wenn man das Blau wegnimmt, bleibt nur trockener Boden, auf dem nichts wachsen kann, und dann fällt auch kein Regen mehr. Wenn man Bäume, also unsere Wasserspeicher, abholzt, verschwindet der Regen. Und das stört unseren Wasserkreislauf. Wenn wir aber die Einzugsgebiete schützen und erhalten, bleibt auch der Wasserkreislauf intakt. Und das hat einen stabilisierenden Einfluss auf das Klima. Einige Wissenschaftler, mit denen ich arbeite, glauben, dass der unverantwortliche Umgang mit Wasser mindestens ebenso schuld am Klimawandel ist wie die Treibhausgase. Diesen Faktor haben wir bisher übersehen.
How is the global water crisis harming people all over the world, especially the poor?
Wie wirkt sich die Wasserkrise auf die Menschen konkret aus, besonders auf die ärmsten Teile der Bevölkerung? Was bedeutet es, wenn wir mit unserem hohen Wasserkonsum weitermachen?
Well, of course, as the global demand grows up and the global supply goes down for something you need for life, it's not surprising that it's becoming very expensive. And it's not surprising that
wenn für ein lebensnotwendiges Gut die weltweite Nachfrage steigt, während das Angebot sinkt, dann wird dieses Gut automatisch teurer und natürlich stürzen sich die großen Konzerne drauf. Dann müssen diejenigen, die es sich nicht mehr leisten können, darauf verzichten. Wir verorten das Problem immer in den südlichen Ländern und da ist es tatsächlich am schlimmsten. Ein neuer Bericht der Weltgesundheitsorganisation stellt fest, dass in den südlichen Ländern alle 3,5 Sekunden ein Kind an Krankheiten stirbt, die auf Wassermangel oder Verunreinigung zurückgehen. Allerdings haben auch in den nördlichen Ländern ähnliche Entwicklungen begonnen, vor allem in den USA. In Detroit, Michigan zum Beispiel, wurden 90.000 Familien das Wasser abgestellt, weil sie die Rechnung nicht mehr bezahlen konnten. Die Wasserpreise sind gestiegen und ihnen wurde der Hahn abgedreht. Sie leben wie in der dritten Welt. Sie müssen außerhalb ihres Viertels um Wasser betteln oder öffentliche Brunnen suchen, wo sie ihre Wasserkanister füllen können. Je mehr die Kluft zwischen Arm und Reich wächst und die Mittelklasse schrumpft, je knapper das Wasser wird und je mehr es in die Hände von Firmen gerät, desto mehr Menschen wird der Zugang zu Wasser verwehrt werden. Darum ist es so wichtig, das Menschenrecht auf Wasser anzuerkennen und Wasser als öffentliches Gut gemeinschaftlich zu verwalten.
We're going to see more and more and more people denied water, and that is why it is so important to assert that water is a human right and a public commons and a public trust.
What we are seeing water shortages around the world.
Während immer größere Teile der Welt von Wasserknappheit betroffen sind, sind zugleich öffentliche Wasserbetriebe in großem Umfang privatisiert worden. Sie haben sich immer wieder gegen das private Geschäft mit dem Wasser ausgesprochen. Warum?
Well, we're seeing a real move to buy the World Bank, by many governments and certainly by the private sector.
Die Weltbank, viele Regierungen und natürlich die Wirtschaft legen sich mächtig ins Zeug, um die Wasserversorgung zu privatisieren. Wir leisten mit allen Mitteln Widerstand und haben die Privatisierungsspirale ein Stück weit aufhalten können. Aber sie versuchen es immer wieder mit neuen Taktiken. Ein Beispiel aus meinem Land. Die Regierung gibt den Kommunen nur unter der Bedingung Geld für Infrastruktur, dass sie öffentlich-private Partnerschaften oder auch Private-Public Partnerships, PPP, einführen. Andere Regierungen versuchen, eine Zwangsprivatisierung durchzusetzen. Italien wollte das, aber die Bürger haben in einer Volksabstimmung dagegen gestimmt. Leider kam dann die Europäische Zentralbank und hat gesagt, egal wofür ihr gestimmt habt, ihr müsst euer Wasser privatisieren. Diese Kräfte haben wir gegen uns. Aber in einer ganzen Reihe von Städten konnten wir die Privatisierung aufhalten oder sogar rückgängig machen, wie in Paris. Denn sobald die Bürger Erfahrungen mit privater Wasserversorgung machen, sind sie dagegen. Schließlich müssen die Firmen für das gleiche Geld so viel Wasser bereitstellen wie vorher der Staat und damit gleichzeitig einen Gewinn für die Aktionäre produzieren. Dazu müssen sie entweder Leute entlassen, den Wasserpreis deutlich erhöhen, die Sauberkeits- oder Sicherheitskontrollen reduzieren oder alles zusammen. Wir stellen fest, dass Kommunen, die Erfahrungen mit Privatisierungen haben, die Firmen loswerden wollen. Und wir sind froh, dass viele Kommunen und Stadtverwaltungen das Steuer herumgerissen und die Wasserbetriebe wieder verstaatlicht haben.
Big dams and large hydro schemes.
Große Staudämme werden von der Weltbank und anderen als grüne und klimafreundliche Energiequellen beworben. Was sind die Auswirkungen von Großstaudämmen auf den natürlichen Wasserkreislauf und auf die Wasserversorgung? Sind Staudämme wirklich so grün?
Big dams are one of the problems with green energy and the green economy. I mean,
große Staudämme sind eines der Probleme der erneuerbaren Energien und der Green Economy. Wir nähern uns dem UN-Erdgipfel Rio plus 20. Und mittlerweile spricht man dort sogar schon von der Blue Economy, was sich auf Wasser bezieht. Davon bekomme ich eine Gänsehaut. Aber zu Ihrer Frage. Die großen Dämme sind ein Teil des Problems. Wenn man in den Lauf eines Flusses eingreift, wird dadurch dessen ganzes Ökosystem gestört. In den Staubecken wird Methan freigesetzt, das als Treibhausgas zur Erderwärmung beiträgt. Ich finde es unfassbar, dass die Weltbank und viele Regierungen trotz der Umsiedlungen, den Gefahren für die Artenvielfalt und vor allem der offenkundigen Schäden für den Wasserhaushalt immer noch an diesen Dämmen festhalten. Außerdem erreichen viele Flüsse die Ozeane gar nicht mehr, weil sie aufgestaut werden. Dabei sind die Flussmündungen, wo Süßwasser in Salzwasser übergeht, ein wichtiger Laichplatz für Wassertiere, der hierdurch zerstört wird. Damit greifen wir in den Plan der Natur ein oder, wenn man daran glaubt, in Gottes Plan. Mit welchem Recht? Mir ist es unbegreiflich, dass man zu solchen Methoden greift, obwohl es so viele umweltfreundlichere Lösungen gibt, die technisch weniger aufwendig und viel kostengünstiger sind. Warum interessiert sich die Weltbank nicht für die billigere Variante? Das will mir nicht in den Kopf.
Nestlé, Pepsi, Coca-Cola und andere Großunternehmen verdienen viel Geld mit dem Verkauf von Flaschenwasser. Marktanalysen gehen davon aus, dass die Märkte dafür vor allem in Asien und Lateinamerika rasant wachsen werden. Was bedeutet das für die Wasserversorgung in diesen Regionen?
The bottled water industry will argue that their percentage of the water takings is small compared to say.
Die Mineralwasserindustrie behauptet, ihr absoluter Anteil am entnommenen Wasser sei gering, etwa im Vergleich zur Landwirtschaft, und das stimmt. Aber neben dem Müll, den sie erzeugt, und der Energie, die sie verbraucht, ist diese Industrie auch aus der Sicht des Wasserhaushalts problematisch, weil dabei immer Wasser aus einer einzigen Quelle abgefüllt wird. Man kann nicht hier und da jeweils ein bisschen Wasser abgreifen, sondern man muss an einer Quelle, einem Reservoir, einem Aquifer oder einem Fluss eine Fabrik bauen. Und diese lokale Quelle wird erbarmungslos ausgesaugt. Ich spreche von Wasserminen, so wie es auch Goldminen gibt. Eine Firma kommt daher und pumpt Wasser ab, bis nichts mehr kommt. Das schadet dem lokalen Wasserhaushalt und vernichtet Wasserquellen. In den Great Lakes in Nordamerika haben die Wasserfabriken durch ihr massives Abpumpen sogar die Strömung des Lake Michigan teilweise verändert. Sie entnehmen zwar weniger als andere Sektoren, tun das aber konzentriert in einem Gebiet. Und dann kommen die Lastwagen und karren das Wasser durch die Landschaft und zerstören dabei Feuchtgebiete und so weiter. Ganz zu schweigen von den Flaschen. Etwa 250 Milliarden Flaschen pro Jahr. Was passiert damit? Die meisten werden nicht recycelt, sondern landen auf Mülldeponien. Am schlimmsten finde ich, dass die Hersteller von Flaschenwasser bewusst Asien und Südamerika ins Visier nehmen. Ich habe gehört, wie ein Manager einer Getränkefirma gesagt hat, wir werden es mit dem Flaschenwasser machen wie mit den Handys. In einigen Ländern hat man nämlich das Festnetz einfach übersprungen und denen, die es sich leisten konnten, gleich Mobiltelefone verkauft. Beim Wasser ist das Prinzip dasselbe. Man will keine Leitungen verlegen und Wasserwerke bauen. Das würde ja Geld kosten. Stattdessen sollen alle Wasser in Flaschen kaufen. Das ist einfach nur niederträchtig. Entschuldigung, aber das ist schlichtweg böse. Anstatt die Menschen, vor allem die Armen, mit sauberem und gesundem Trinkwasser zu versorgen, will man sie vom Flaschenwasser abhängig machen. Das ist Ausbeutung und ich finde das widerwärtig.
Sie haben bereits die Rolle der Landwirtschaft erwähnt. Welche Auswirkungen hat die industrielle Landwirtschaft auf die Wasserversorgung weltweit?
Well, again, this very new report that just came out that said that we're not using consuming 400 liters per day, but 4,000.
Wie gesagt, wurde erst vor kurzem eine Studie veröffentlicht, die besagt, dass der Wasserverbrauch pro Kopf 4,000 Liter beträgt und nicht 400. Diese verblüffende Statistik hätte eigentlich in allen Zeitungen der Welt stehen müssen. Bisher nahm man an, die Landwirtschaft verbrauche 70% des gesamten Wassers. Laut dieser Studie sind es 92. Das heißt, das virtuelle Wasser, das im Welthandel steckt, macht 92% aus. Dafür geht also ein Großteil der weltweiten Wasserressourcen drauf und das ist ein Riesenproblem. Und deshalb ziehe ich auch die Verbindung zum Welthandelssystem. Denn dieses Wasser sollte in dem jeweiligen Einzugsgebiet bleiben, anstatt es um die halbe Welt zu transportieren. Die industrielle Lebensmittelherstellung benötigt immense Mengen Wasser. In Indien ist die grüne Revolution gescheitert. Am Anfang sah es zwar wie ein Erfolg aus, da die Erträge viel höher waren, aber dadurch wurden die Artenvielfalt und der Wasserhaushalt zerstört. Jetzt will Bill Gates dasselbe Modell auf Afrika übertragen, aber A, es verbraucht viel Wasser, B, es verursacht eine enorme Wasserverschmutzung aufgrund der ganzen Chemikalien, der Nitrate, der Herbizide und der Pestizide. Die Massentierhaltung verschlingt ebenfalls gigantische Wassermassen. Heute stellen wir auch Biokraftstoffe her. Anstatt das Land zu benutzen, um Nahrungsmittel für Menschen zu produzieren, füttern wir damit unsere Autos. Um einen Liter Bioethanol aus Mais zu erzeugen, sind dazu 1700 Liter Wasser nötig. Das gleiche gilt für Ethanol aus brasilianischem Zuckerrohr. Man will den Verbrauch an fossilen Brennstoffen reduzieren, verschwendet dabei aber Unmengen von Wasser. Und das alles, weil wir so abhängig von unseren Autos sind. Auch hier findet sich wieder der Irrglaube, dass ja ohnehin genug Wasser vorhanden sei und man es daher benutzen könne, um andere Probleme zu lösen.
Eine aktuelle Studie von UNICEF und der Weltgesundheitsorganisation berichtet, dass die UN-Millenniumsziele für den Zugang zu sauberem Wasser bereits erreicht seien, 3 Jahre vor der Zielmarke 2015. Sie haben das bezweifelt. Warum?
I think it's a very misleading statement.
Eine irreführende Aussage. Der Hauptindikator, auf den man sich da stützt, ist die Zahl der neu verlegten Wasserleitungen seit der letzten Erhebung. Sie zählen die Leitungen und argumentieren dann, es gebe x mehr Leitungen, daher müssten auch x mehr Menschen Zugang zur Wasserversorgung haben und das Problem sei gelöst. Erstens ist diese Fixierung auf neue Leitungen eine Bedrohung für das Grundwasser. Dass man Rohre allein als Lösungen betrachtet, ist Teil des Problems. Zweitens, es gibt eine Leitung, schön und gut, aber kommt daraus auch sauberes Wasser? Liegt sie 5 Kilometer weit weg und die Menschen müssen dorthin gehen und ihre Kinder mitnehmen? Kostet das Wasser etwas? Wenn es etwas kostet und die Menschen es sich nicht leisten können, ist ihre Wasserversorgung dann besser? Außerdem stört mich an dieser Statistik, dass die UNO selbst und andere Institutionen wie das Pacific Institute Studien vorgelegt haben, die das widerlegen. Die Mineralwasserindustrie hat über die Weltbank eine Studie veröffentlicht, die für 2030 einen Nachfrageüberhang von 40% beim Wasser voraussagt. Wie passt diese erschreckende Zahl zu der Behauptung der UNO, wir hätten die Millennium-Entwicklungsziele für Trinkwasser erreicht? Eine andere neue UN-Studie zu Afrika stellt fest, dass dort jeder Dritte nicht ausreichend mit Wasser versorgt ist und dass es bei gleichbleibender Tendenz bald jeder Zweite sein wird. Eine völlig entgegengesetzte Prognose. Das war letztes Jahr. Afrika wird seine Millennium-Entwicklungsziele nicht verwirklichen, nicht einmal annähernd. Ich bin also der Meinung, dass die Indikatoren falsch gewählt sind und das macht mir Sorgen. Meine Zeitung in Ottawa in Kanada hat auch einen Bericht abgedruckt nach dem Motto, alles wird besser, wunderbare Fortschritte, alles prima. Falsch. Es ist gefährlich, so etwas zu schreiben.
Vor gut einem Jahr hat die UN eine historische Resolution verabschiedet. Das Menschenrecht auf sicheres und sauberes Trinkwasser und auf Sanitärversorgung wurde, Zitat, als grundlegend für die Verwirklichung des Rechts auf Leben, Zitat Ende, anerkannt. Was bedeutet dieser Schritt und wie kann dieses Menschenrecht konkret umgesetzt werden?
Well, it was a very important day in my life, frankly, because I worked really hard for that day and I didn't think it would come for years. But the brave former ambassador from Bolivia to the UN, Pablo Solon, decided he'd had enough waiting and he just...
Das war wirklich ein wichtiger Tag in meinem Leben, weil ich dafür sehr hart gearbeitet habe und lange dachte, er würde nie kommen. Aber Boliviens damaliger UN-Botschafter Pablo Solon war sehr mutig und hatte das Warten satt. Also brachte er die Resolution im Juni 2010 ein und am 28. Juli 2010 wurde darüber abgestimmt. 122 Länder waren dafür. 41 haben sich enthalten, darunter auch mein Land und die USA. Aber das war egal, wir brauchten sie nicht. 2 Monate später hat dann der Menschenrechtsrat eine ähnliche Resolution verabschiedet, in der die Pflichten der Regierungen aufgeführt waren. Damit ist das Menschenrecht auf Wasser und Sanitärversorgung genauso bedeutend wie jedes andere Recht der Vereinten Nationen, so unumstößlich wie die Menschenrechtscharta. Jede Regierung der Welt ist jetzt verpflichtet, der UNO einen Aktionsplan zur Erfüllung ihrer neuen Verpflichtungen vorzulegen. Was nicht heißt, dass sie es tun werden, aber sie müssten. Sie sollen also mit der Umsetzung anfangen. Diese Resolution ist so wichtig, weil danach die Verantwortung für die Versorgung mit gesundem Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen weder bei den Firmen noch bei den Menschen selbst liegt, sondern eindeutig bei den Regierungen. Das kommerzielle Modell, das Suez, Nestlé und der Weltwasserrat verfechten, ist die volle Kostendeckung. Das heißt, der Verbraucher soll alle Kosten der Wasserversorgung selbst tragen. Mich stört es nicht, eine Benutzungsgebühr für die Bereitstellung von gutem und sauberem öffentlichen Wasser zu bezahlen. Aber volle Kostendeckung in einem privatwirtschaftlichen System heißt, es ist deine Sache. Und wenn du es dir nicht leisten kannst, tja, dann musst du wohl sterben. Aber die Staaten der Welt haben nun bei der UNO erstmals entschieden, dass die Regierungen verantwortlich sind. Das ist eine wichtige Feststellung in einer Welt, in der man alles möglichst schnell den Märkten überlassen will. Darum geht es ja auch bei den Sparprogrammen in Europa. Der nächste Schritt ist die Umsetzung dieses Rechts und wir arbeiten mit Gruppen wie den hier Anwesenden daran, Länderpläne aufzustellen, um unwillige Regierungen zum Handeln zu bewegen. Wir fordern die Aufnahme des Menschenrechts auf Wasser- und Sanitärversorgung in die Verfassungen der einzelnen Länder.
Wie hat sich die Widerstandsbewegung gegen Privatisierung und Kommerzialisierung von Wasser entwickelt? Von den ersten alternativen Weltwasserforen in Kyoto, Istanbul und Mexiko bis heute. Und wie sehen Sie die Zukunft dieser Bewegung?
Well, I think this, a lot of the resistance started with the water war in Cochabamba in 1998. And that was the just a year after the first World Water Forum was held.
So richtig in Schwung gekommen ist der Widerstand mit dem Wasserkrieg von Cochabamba 1999. Das war ein Jahr nach dem ersten Weltwasserforum. Damals waren wir nicht dabei, weil es von den Gründern, also den Firmen und der Weltbank, unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt wurde. Das erste öffentliche Forum fand 2000 in Den Haag statt. Ich war dort und wir haben uns im Flugzeug dahin den Namen Blue Planet Project ausgedacht. Wir fragten uns, wer diese Leute sind und wussten schon, dass wir sie nicht mögen würden. Aber wir fanden dort auch Gleichgesinnte. Damals gab es noch keine Wasserbewegung und in den meisten Ländern kannten wir niemanden. Es gab kein Netzwerk, keine Internetseiten, keine Mailinglisten. Wir sind uns einfach vor Ort begegnet. Wir haben uns in Räumen versammelt, die offen standen, und die Redner bei den Vorträgen, die Menschen in den Anzügen auf dem Podium, herausgefordert. Beim nächsten Forum in Kyoto waren wir besser vorbereitet und organisiert, aber unsere japanischen Freunde wollten nicht, dass wir zu aggressiv auftreten. Dabei mögen wir gute Protestaktionen, und eine haben wir auch gemacht. Aber die meiste Zeit haben wir friedlich protestiert. Aber es hat Spaß gemacht. Wir hatten Lügenbarometer, die aussahen wie diese Tafeln, die vor Waldbränden warnen. Halbkreise mit einer Einteilung in Weiß, Pink, Orange und Rot. Es waren kleine Glocken daran, und wenn jemand ein bisschen gelogen hat, haben wir damit kurz geklingelt. Bei einer größeren Lüge etwas lauter. Dingeling. Und bei einer ganz dreisten Lüge hörte man im ganzen Raum nur noch Ding, 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 Ding. Ein Heidenspaß. In Mexico City haben wir dann unser erstes alternatives Wasserforum abgehalten. Wir dachten uns, wir wollen nicht immer nur bei euch rumhängen und euch nerven. Wir machen etwas Eigenes. Eine wichtige Entscheidung war das. Wir haben eine große Demo mit Tausenden von Teilnehmern veranstaltet. Allein an dem Sicherheitsaufgebot konnte man sehen, dass sie nervös waren. Istanbul war unglaublich. 26.000 Menschen und eine Armee von Sicherheitsleuten, die mit Wasserwerfern auf friedliche Demonstranten gezielt haben, sodass es richtig wehtat. Ich weiß das. Ich war dabei. Aber wir sind trotzdem weiter gewachsen. Und hier können wir zum ersten Mal auch der Teilnehmerzahl nach mit dem Weltwasserforum mithalten. Denn es haben sich 3.000 angemeldet. Das offizielle Forum behauptet, sie hätten 9.000, wobei 25.000 erwartet wurden. Das ist armselig. Bestimmt haben sie nicht mal 9.000. Ich glaube, man könnte eine Bowlingkugel mitten durch das Messegelände rollen, so leer ist es. Wir haben unsere Bewegung wachsen sehen und sie wächst immer noch. Wir haben Mailinglisten und Facebook. Wir haben einander gefunden. Unsere Bewegung kommt genau zur richtigen Zeit und wir erreichen immer mehr. Nicht, dass es nicht große Hindernisse und mächtige Widersacher gäbe. Aber die Energie hier ist einfach toll und wir sind stolz darauf, nicht zu denen da drüben zu gehören.
Some voices here at the Alternative Water Forum say that the process should be heading.
Einige Teilnehmer des Alternativen Forums sagen, dass man sich für einen UN-Wassergipfel 2014 stark machen sollte, anstelle des Weltwasserforums. Ist das eine wünschenswerte Perspektive, wenn man bedenkt, dass andere UN-Prozesse, wie zum Beispiel die Klimaverhandlungen, bisher weitgehend gescheitert sind?
Yeah, that one's still under discussion. I'll tell you the thinking is that we're saying that the World Water Forum is illegitimate. It should never have been given the legitimacy in the first place. Governments should never have come. They should never have had a declaration. There's no legitimacy to it.
Darüber wird noch diskutiert. Wir erkennen das Weltwasserforum nicht an und es hätte nie diesen Nimbus der Legitimität erhalten sollen. Die Regierungen hätten nicht teilnehmen und keine Erklärungen abgeben sollen. Es hat keinerlei Daseinsberechtigung. Daher meinen wir, die UNO sollte das übernehmen. Und dann? Wir wollen mehr Mitspracherecht innerhalb der UNO, weil sich auch da die Firmen zu sehr in den Vordergrund drängen. Coca-Cola sponsert quasi die Weltklimakonferenz. Das ist ein Skandal. Wir wollen verhindern, dass beim Wasser dasselbe passiert. Und deswegen wollen wir bei dem, was die UNO tut, stärker mitreden. Ich halte die UNO immer noch für ein umkämpftes Gebiet. Für die Weltbank oder die WTO gilt das nicht. Wir sind gegen sie und das, was sie tun. Punkt. Aber für die UNO und die Idee dahinter lohnt es sich noch zu kämpfen. Wir dürfen nicht aufgeben, denn die UNO ist die einzige Institution, deren Mission es ist, im Dienste der Menschen zu stehen. Und auch wenn sie das aus den Augen verloren hat, sollten wir nicht locker lassen. Das ist unser Standpunkt. Und darum geht es in unserer Diskussion.
Die Gewinnung von fossilen Brennstoffen wie Gas, Kohle oder Erdöl ist oft mit der Kontamination von Wasserreserven verbunden. Verschärft wird diese Situation durch das sogenannte Fracking, das insbesondere in den USA, teilweise aber auch in Europa angewendet wird. Mit dieser Technologie werden große Mengen an Erdgas aus hartem Schiefergestein hydraulisch herausgepresst. Recherchen unter anderem der New York Times haben gezeigt, wie dabei das Grundwasser mit verschiedenen Chemikalien verschmutzt wird. Fracking steht auch im Verdacht, Erdbeben auslösen zu können.
In Deutschland setzt der Erdölkonzern ExxonMobil in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen die höchst umstrittene Technologie bereits ein. Die Nichtregierungsorganisation Food and Water Watch hat jetzt eine umfassende Studie veröffentlicht mit dem Titel Fracking – The New Global Water Crisis. Wir haben die Vorsitzende von Food and Water Watch, Wenonna Horter, gefragt, welche Auswirkungen Fracking auf die Wasserversorgung hat.
Fracking is a new technology that has developed since the turn of the century.
Fracking ist eine neue Technologie, die seit gut einem Jahrzehnt angewendet wird, um Erdgas aus besonders tief liegenden Lagerstätten zu fördern. Vier Entwicklungen haben diese Technologie ermöglicht. Die Gasindustrie hat Techniken entwickelt, sehr tief zu bohren, bis zu 3 Kilometer. Zudem kann jetzt nicht nur tief gebohrt werden, sondern am Ende die gleiche Entfernung auch noch horizontal. So kann man weit in die in sehr hartem Schiefer eingelagerten Gasvorkommen bohren. Ohne diese Technik wäre das nicht möglich. Man setzt dabei auch Chemikalien ein, die aber geheim gehalten werden. Es wurden bisher 750 verschiedene Chemikalien identifiziert, unter anderem Benzol, Toluol, Blei, alles sehr karzinogene Substanzen. Diese werden dann mehr als dem Hundertfachen an Wasser zugesetzt. Dann wird das Ganze mit hohem Druck tief in die Erde gepumpt, um das Erdgas freizusetzen. Dadurch entstehen an der Oberfläche große Mengen an Abwasser, das nicht nur diese gefährlichen Chemikalien enthält, sondern auch Radioaktivität aus dem Erdinneren. Dieses Abwasser gelangt an die Oberfläche und wird häufig im städtischen Abwassersystem entsorgt. Die Abwässer der Öl- und Gasindustrie werden also mit unseren Steuergeldern entsorgt. Dabei sind die städtischen Kläranlagen nicht einmal in der Lage, die Chemikalien und die Radioaktivität aus dem Wasser zu entfernen. Unternehmen wie Veolia versuchen, aus der Reinigung dieser Abwässer einen Profit zu schlagen und bauen mit Steuergeldern neue Kläranlagen. Allerdings gelangt nicht das gesamte Abwasser wieder an die Oberfläche. Ein Teil bleibt in der Erde und niemand weiß wirklich, was dann damit geschieht. Es vermischt sich mit der Salzsohle. Und all die Chemikalien und anderen Bestandteile können sich im Erdinnern verteilen. Wir haben einfach keine Vorstellung, inwieweit das Trinkwasser dadurch verschmutzt werden könnte. Wir wissen, dass Methan und Erdgas ins Trinkwasser gelangen können. Es ist also verheerend, was in den USA im Zusammenhang mit Fracking passiert. Fracking wird als neue und saubere Zukunft der Energieversorgung dargestellt. Universitätsstudien zeigen jedoch, dass Fracking durch all das Methan, das in die Atmosphäre gelangt, sogar stärker zum Klimawandel beiträgt als konventionelle Kohlekraftwerke. Wir glauben, dass Erdgas sauber verbrennt, aber durch die Gase, die permanent durch die Bohrlöcher entweichen, ist Erdgas möglicherweise ein Beschleuniger des Klimaproblems. Fracking nimmt weltweit zu, auch in Europa. Es werden Probebohrungen in Polen und Irland durchgeführt, besonders in Polen. Wir glauben, dass das verheerende Auswirkungen haben wird, wenn nicht auf europäischer Ebene Initiativen ergriffen werden, um das Trinkwasser zu schützen. Ich habe eine Woche in Brüssel mit Mitgliedern des Europaparlaments darüber gesprochen und die meisten warten auf die Ergebnisse der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde zu Fracking. Diese werden entscheidend sein. Wir sind besorgt, weil wir uns bewusst sind, dass in den USA der Druck der Industrie auf die Regulierungsbehörden enorm ist und sie nicht die besten Informationen bereitstellt. Wir hoffen, dass mehr Menschen Fracking als Problem sehen, wie zum Beispiel die Franzosen, die ein Moratorium zu Fracking erlassen haben. An der Grenze der EU hat Bulgarien Fracking verboten. Kurz nach Inkrafttreten des Verbots reiste US-Außenministerin Hillary Clinton leider nach Bulgarien, um Druck auf das Land auszuüben, das Verbot wieder aufzuheben. Wir wissen also, dass die Erdgasindustrie in den USA sehr viel Einfluss hat. 370 Millionen Dollar wurden in 5 Jahren für Lobbyarbeit ausgegeben. Und dann wird diese politische Macht weltweit ausgespielt, um Regierungen dazu zu bringen, diese Technologien zu fördern, selbst wenn sie das nicht wollen.
Asien ist neben Afrika der Kontinent, der am heftigsten von der Wasserkrise betroffen sein wird. Das Abschmelzen der Himalaya-Gletscher aufgrund des Klimawandels sowie Übernutzung und Verschmutzung von Wasserressourcen durch Industrie und Landwirtschaft stellen die wachsenden Bevölkerungen in Asien vor enorme Herausforderungen.
Wir sprachen mit Mary Ann Manahan aus den Philippinen, Wasserexpertin bei der Organisation Focus on the Global South, über die Situation in Asien, speziell in China und auf den Philippinen. Wir fragten Sie auch, was Sie vom kommenden Weltumweltgipfel in Rio de Janeiro und dem dort vertretenen Konzept einer grünen Wirtschaft erwartet.
Im Vorfeld des Rio+20-Gipfels im Juni wird viel über grüne Wirtschaft und grünes Wachstum gesprochen. Während Kritiker sagen, dass dieses Konzept vor allem dazu dienen soll, die Profite privater Unternehmen zu steigern. Wie sehen Sie das Konzept der grünen Ökonomie und der Inwertsetzung der Natur im Allgemeinen?
It will really create a lot of problems in terms of shrinking the policy space.
Das wird eine Menge Probleme verursachen im Hinblick auf den politischen Spielraum, nicht nur der Regierungen, sondern auch der Gemeinden, wie sie ihre Ressourcen verwalten. Und ich glaube, dass das für viele von uns, die wir uns gegen Wasser- und Landraub gewehrt und für die Rechte der Bauern eingesetzt haben, nicht akzeptabel ist. Wenn all das auf den Markt geworfen wird, wird alles kommerzialisiert und alles wird nur noch als Ware angesehen. Letztendlich werden die Armen und Ausgegrenzten, einschließlich der indigenen Völker, die Slumbewohner, die Landbevölkerung und so weiter, darunter leiden. Das ist extremer Neoliberalismus und die Privatunternehmen betrachten die Natur als letzte große Herausforderung, um Profite zu erzielen. Es ist also in Wirklichkeit eine gierige Wirtschaft, nicht eine grüne Wirtschaft.
Was sind die wichtigsten Probleme in Bezug auf die Wasserversorgung in Asien?
Viele der asiatischen Regierungen, einschließlich die der Philippinen, woher ich komme, glauben fest an die Rolle der Märkte und Privatunternehmen bei der Grundversorgung, einschließlich der Wasserversorgung. Wir waren in den letzten 30 Jahren die Versuchskaninchen der Privatisierung. Dieser Versuch ist kläglich gescheitert. Im Fall von Metro Manila, der Hauptstadt der Philippinen, deren öffentliche Wasserversorgung 1997 privatisiert wurde, hat man uns eine effizientere, bessere Wasserversorgung versprochen und dass die Preissenkungen der Bevölkerung von Metro Manila zugutekommen würden. Aber was muss man resümieren, wenn man auf die letzten 15 Jahre dieses Experiments zurückblickt? Zum einen sehen wir einen kontinuierlichen Anstieg der Wasserpreise. Sie sind seit 1997 sprunghaft angestiegen, um 800-1000% in Metro Manila. Zudem sind arme Gemeinden, insbesondere die städtischen Armenviertel und Slums, nicht Teil der Geschäftspläne der beiden privaten Unternehmen. Die Menschen dort sind für die beiden Wasserkonzerne schlichtweg nicht von kommerziellem Interesse. Deshalb wurde das sogenannte Tankwasserkonzept eingeführt. Tanklaster bringen nun Trinkwasser in die Gemeinden, die für diesen Service an die Konzerne Geld bezahlen müssen. Die beiden großen Wasserbetriebe übernehmen also ihre Verantwortung nicht, alle Haushalte an das Wasserleitungsnetz anzuschließen, wozu sie vertraglich eigentlich verpflichtet sind. Es sind also eigentlich die kleinen Wasserbetriebe, die Nachbarschaftsinitiativen und Genossenschaften, die diese Lücke in Metro Manila schließen. Ein anderes Problem in diesem Zusammenhang ist, dass viele asiatische Regierungen neben der Rohstoffindustrie, wie beispielsweise den Bergbau, auch große Wasserkraftwerke und Megadämme fördern, um insbesondere für die städtische Bevölkerung neue Wasserquellen zu erschließen. Es findet in China und Indien statt. In China sind zum Beispiel mehrere Staudämme gebaut worden. Flüsse im Süden wurden miteinander verbunden, sodass sie in den Norden fließen konnten, um den gestiegenen Bedarf in Großstädten wie Shanghai oder Peking zu decken. Das hat natürlich die Wasserversorgung im ländlichen Süden komplett verändert. Daraus ergibt sich ein anderes Problem für Staaten, die Gewässer miteinander teilen. Wie beispielsweise in China der Mekong, der auch durch viele südostasiatische Länder fließt. In Tibet liegt die Hauptquelle des Flusses und das Land versucht nun mit Staudämmen den eigenen Wasserbedarf zu sichern. Das hat natürlich große Auswirkungen auf die Menschen, Länder und Staaten flussabwärts. Das ist ein geopolitischer Konflikt, der in der Region bereits existiert und die Wasserprobleme verstärkt. Es handelt sich also um ein großes Problem und es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube, dass das zu Kriegen führen wird, wenn es uns nicht gelingt, regional Mechanismen zu entwickeln, die die lokale Bevölkerung an den Entscheidungsprozessen beteiligt. Ich sehe selbst die Gefahr eines dritten Weltkriegs im Kampf um die Wasserressourcen. Probably the third world water war around water
in many of these transboundary communities. Was sollte Ihrer Meinung nach getan werden, um das zu verhindern, was Sie Kriege ums Wasser nennen? Was sind Ihre Forderungen an die Politik?
Eine unserer wichtigsten Forderungen ist, dass wir zuallererst einmal unsere Regierungen, die asiatischen Regierungen, in die Verantwortung nehmen sollten. Wir sollten darauf drängen, dass sie sich zur Einhaltung des Menschenrechts auf Wasser und sanitäre Einrichtungen verpflichten. Zum Zweiten fordern wir von den Regierungen, dass sie sich den Forderungen der internationalen Finanzinstitutionen widersetzen. Privatisierung als einziges Mittel der Bereitstellung öffentlicher Leistungen und Ressourcenbewirtschaftung anzusehen, die in der Region offenkundig weitgehend versagt hat. Wir fordern darüber hinaus auf regionaler und nationaler Ebene die Förderung von Alternativen zur Privatisierung, die in der Region im Überfluss vorhanden sind, und dass der institutionelle und politische Handlungsspielraum erweitert wird. Es gibt so viele beeindruckende Beispiele für die Einsatzbereitschaft der Gemeinschaft für eine innovative und kreative Wasserversorgung aus öffentlicher Hand. Wir wollen, dass das gefördert wird. Und wir wollen, dass der Staat diese Modelle mit öffentlichen Mitteln fördert, anstatt Privatisierungen zu unterstützen. Unsere vierte Forderung zielt darauf, die Frage des Wassers mit anderen Rechten zu verknüpfen. Das bedeutet, eine Verbindung herzustellen zu den Bauern, die sich gegen Wasser- und Landraub wehren, den indigenen Völkern, die um Anerkennung kämpfen, und zu anderen Bewegungen, die ähnliche Ziele haben. Da sich ein Recht nur schwer vom anderen trennen lässt, besteht eine Querverbindung. Insbesondere, weil unsere Gegner, die Privatisierer, die Großunternehmen, diese Verbindungen durch ihre Interessen und ihren Glauben an die Märkte selbst herstellen. Sie haben die Ware Lebensmittel, Energie und Wasser gemeinsam in den Fokus genommen. Sie diskutieren untereinander darüber, wie man die Märkte für Lebensmittel, Energie und Wasser profitabel ausbeuten kann. Es ist für sie die letzte Herausforderung, die finale Privatisierungswelle.
Im Jahr 2000 kam es zu einem bedeutsamen Sieg gegen die Wasserprivatisierung in Bolivien. Massive Proteste in Cochabamba zwangen die bolivianische Regierung, den Vertrag mit dem US-Konzern Bechtel aufzukündigen. Unter dem Druck der Weltbank hatte die Regierung die Wasserbetriebe in Cochabamba an Bechtel verkauft.
Einer der Organisatoren dieser als Wasserkrieg bekannt gewordenen Proteste war der Gewerkschaftsführer Oscar Oliveira. An seiner Seite kämpfte damals auch Evo Morales, der 2006 erster indigener Präsident von Bolivien wurde. Von Morales angebotene Regierungsämter schlug Oliveira jedoch später aus. Er engagiert sich heute jenseits der Regierungspolitik als Umwelt- und Menschenrechtsaktivist für Wassergerechtigkeit und die Rechte der Natur. Oliveira ist auch Vorbild für die Hauptfigur in dem kürzlich erschienenen Film »Und dann der Regen«, der den Wasserkrieg von Cochabamba in Zusammenhang mit der Kolonisierung Lateinamerikas thematisiert.
Willkommen bei Context TV, Oscar Oliveira.
To Context TV, it's great to have you with us. In 2000, there was a major conflict about water.
In der bolivianischen Stadt Cochabamba gab es im Jahr 2000 heftige Auseinandersetzungen um die Wasserversorgung, die später als Wasserkrieg bezeichnet wurden. Worum ging es bei diesen Auseinandersetzungen und was war das Ergebnis?
Bueno, en Cochabamba, Bolivia, básicamente lo que ocurrió fue la privatización del agua por decisión del.
In Cochabamba ging es um die Privatisierung des Wassers. Es war im Wesentlichen eine Entscheidung der Weltbank mit voller Zustimmung der bolivianischen Politiker jener Zeit. Die Folgen bekamen die Menschen direkt zu spüren. Die Wassertarife wurden um 300% erhöht. Die kommunal verwaltete Wasserinfrastruktur an der Stadtperipherie wurde enteignet, einschließlich der Wasserquellen. Es wurde ein großer Wassermarkt künstlich geschaffen. Der direkte Zugang der Gemeinden zu Trinkwasser und dem Wasser für Bewässerung wurde abgeschnitten. Man durfte jetzt nicht mehr das Wasser aus Wasserquellen wie Lagunen, Flüssen, Quellen direkt entnehmen. Wasser, das über Jahrhunderte von den Menschen genutzt wurde.
And how about water supply today in Cochabamba and Bolivia as a whole after the water fights in Cochabamba?
Wie sieht die Wasserversorgung in Cochabamba und Bolivien im Ganzen heute aus? Gab es Verbesserungen, besonders nachdem Evo Morales unterstützt von indigenen Bewegungen zum Präsidenten gewählt wurde? Hat es einen Politikwechsel gegeben?
La gente como tal no. Lo que podemos decir que nadie se ha muerto de sed.
Als solches nicht. Niemand ist bei Konflikten seit dem Wasserkrieg ums Leben gekommen. Doch das Wasser ist weiterhin knapp. Wir haben ein weiteres Mal die Wasserfrage den Technikern, Ingenieuren und Politikern überlassen. Wir haben die Wasserfrage vernachlässigt. Es bleibt weiter eine Aufgabe, dass die Menschen sich der Wasserfrage annehmen. Jetzt allerdings im Rahmen einer öffentlichen Versorgung.
You were offered a position as a minister in the Evo Morales government when he was elected in 2006.
Im Jahr 2006, nach den Wahlen, wurde Ihnen von Evo Morales ein Ministeramt angeboten, das Sie abgelehnt haben. Warum? Und wie sieht in Ihren Augen die Beziehung zwischen sozialen Bewegungen und der Regierung heute aus?
Zwölf Jahre sind seit dem Wasserkrieg vergangen. Wir haben jetzt eine Regierung unter Evo Morales, die aus dem Wasserkrieg hervorgegangen ist. Evo Morales und sein Mitstreiter García Linera sind eng verbunden durch den Wasserkrieg. Das Wasserthema sollte in Hinsicht auf die Rechte der Natur und der Mutter Erde ganz oben auf der Agenda stehen. Aber unter der Regierung Morales ist die Wasserfrage nicht mehr aktuell. Sie ist bei Morales von der Tagesordnung verschwunden. Er weiß, wie man sich im Ausland gut präsentiert. Seine praktische Regierungspolitik hingegen orientiert sich eher auf die Sektoren, die Geld bringen. Den Bergbau, den Erdöl- und Erdgassektor. Die Morales-Regierung hat nicht die wirklichen Interessen und substanziellen Probleme der Menschen im Blick, wie zum Beispiel die Bereitstellung von Trinkwasser oder die Errichtung von Bewässerungssystemen. Bevor Morales an die Macht kam, wurde ich von ihm als Abgeordneter, als Senator vorgeschlagen. Als er dann Präsident wurde, schlug er mich als Arbeitsminister vor. Zwei Jahre später bot er mir das Amt des Wasserministers an. Ich lehnte damals immer ab, da ich bei Morales nicht die Bereitschaft sah, einen Staatsapparat zu demontieren, der jeden, der daran mitarbeitet, zum Dieb und Lügner macht und der nicht für die Menschen arbeitet. Ich sagte zu Morales, dass ich mich nicht ändern werde wie die, die dann in die Regierung eintraten. Der Staatsapparat müsste auseinandergenommen, den Menschen geöffnet und die Macht an das Volk gegeben werden. Ich würde erst dann in die Regierung eintreten, wenn dieser Wandel tatsächlich stattfinden würde, ansonsten nicht. Bis zum heutigen Tag hat die Regierung Morales diesen Wandel nicht eingeleitet. Daher scheint mir meine Entscheidung akzeptabel.
Oscar, in some newly drafted constitutions in Latin America, a right to water has been implemented.
In einigen neuen Verfassungen in Lateinamerika, so in Uruguay und Ecuador, ist das Menschenrecht auf Wasser verankert worden. Gewinnen die Bevölkerung auf diese Weise mehr Kontrolle über das Wasser zurück? Und könnte dies ein Modell für andere Länder sein?
La guerra del agua del año 2000 no peleó por el agua como un derecho humano.
Der Wasserkrieg im Jahr 2000 drehte sich nicht um das Menschenrecht auf Wasser. Wir haben einen weitergehenden Ansatz. Wasser ist eine Notwendigkeit nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Tiere, für die Erde als lebendes Wesen, die Berge und so weiter. Wasser ist zentral für die Reproduktion des Lebens. Für Wasser als Menschenrecht zu kämpfen bedeutet, andere Lebewesen vom Zugang zu Wasser auszuschließen bzw. den Zugang für Menschen zur Priorität zu erklären und die Natur zweitrangig zu behandeln. Aber aus indigener Perspektive haben wir Menschen keine Priorität. Wir sind Teil der Natur. Wir müssen daher unsere Ansprüche harmonisch teilen. Daher ist das Menschenrecht auf Wasser eher ein westliches Konzept. Dennoch glaube ich, dass es ein wichtiger Schritt war, eine Deklaration zu verabschieden, die Wasser als Menschenrecht beleuchtet. Die Deklaration kann nun in verschiedenen Teilen und Ländern der Erde genutzt werden. Ziel muss nun sein, das Menschenrecht auf Wasser in den Verfassungen aller Länder zu verankern.
Viele Menschen fühlen sich heute ohnmächtig angesichts von Umweltzerstörung und Klimawandel und von den sozialen Verwerfungen, die der Kapitalismus hervorbringt. Was ist Ihre Vision, um die Welt zu verändern?
Ich habe viele Völker und Gemeinschaften besucht, habe das Lernvermögen von Menschen gesehen, die sich selbst organisieren und verwalten. Von den Chiapas in Mexiko bis zu Orten hier in Frankreich. Seit 12 Jahren bin ich unterwegs und habe das alles gesehen. Diese neuen und alternativen Lebensräume werden von den Menschen selbst entwickelt, jenseits von Staats-, Regierungs- oder Parteistrukturen. Gleichzeitig gilt es zu verstehen, dass die Lösung unserer Probleme nur durch kollektives Handeln jenseits von Parteien oder Regierungen machbar ist. Nur so besteht die Möglichkeit, diese Welt zu verändern und die Macht des Kapitals zu stoppen. Ich glaube, dass diese alternativen Räume sich in Zukunft vernetzen müssen und so die Grundlage bilden werden, eine neue Welt zu ermöglichen. Es bleibt uns keine andere Wahl.
Das war Kontext TV. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.kontext-tv.de. Es verabschieden sich Fabian Scheidler
und David Gößmann.